Wir kommen zu unserer Buchbesprechung, da wird uns Thomas Kling jetzt beschäftigen. Vor 15 Jahren ist er gestorben, ziemlich jung, mit 47 Jahren an Lungenkrebs. Und bisher gab es keine Werkesammlung des Schriftstellers, die wirklich alles vereint, obwohl er vielen als der, Zitat, zweifellos bedeutendste Dichter seiner Generation gilt, so sagte das mal ein Kritiker. Also gut, dass das jetzt nachgeholt wird. Thomas Kling, Werke in vier Bänden, erscheint beim Surkamp Verlag und darüber sprechen wir jetzt mit Ulrich Sonnenschein. Ulrich, vielleicht nochmal ganz generell, wofür steht Thomas Kling?
Also vorab, diese Editionsleistung ist nicht hoch genug einzuschätzen. Diese vier Bände, Thomas Kling, nicht, dass die Welt darauf gewartet hätte, aber es ist unglaublich, was da geleistet wurde. Und man muss Marcel Bayer, der ein Team zusammengestellt hat und diese Ausgabe zusammengetragen hat, wirklich dafür loben und kann schmunzelnd anmerken, vielleicht revanchiert er sich an dieser Stelle, dass Thomas Kling in einem seiner Essays, auch in diesem Werk vorhanden, in den 90er Jahren Marcel Bayer als einen seiner bedeutendsten Dichter seiner Generation bezeichnet hat. Also wir begegnen Thomas Kling quasi von Anfang an. Diese Gedichte sind chronologisch aufgelistet und wir finden ganz frühe Gedichte, die er geschrieben hat, noch lange bevor sein erstes wirkliches Werk erschien, die er als Abiturient in einer Art Schülerzeitung, die von Mitschülern herausgegeben wurde, in Heftformat geschrieben hat. Und oft lesen wir diese Gedichte und wissen gar nicht, von wann sie sind. Und dann verschwimmt auch die Zeit. Und es gibt Momente, da wird sie fixiert. Und eins dieser Gedichte will ich kurz vorlesen, weil wir da die Ausnahmesituation haben, dass es datiert ist. Nämlich am 4.4.1978 schreibt Thomas Kling Goethes Gartenhaus. Als ich in Goethes Gartenhaus war, stand ewig ein Aufseher in der Nähe, starrte gelangweilt in Goethes Garten und passte auf, dass ich nur ja nichts von Goethes Sachen anfasste. Da habe ich noch schnell vor Goethes Spiegel eine Grimasse geschnitten, als der andere wieder aus dem Fenster guckte. Bin in Goethes Garten gegangen, habe mich auf eine Gartenbank gesetzt, die Füße auf den steinernen Gartentisch gelegt und während Goethes Gartenvögel zwitscherten, habe ich eine geraucht und das hier aufgeschrieben für Sascha Anderson. Und das ist auch typisch für Thomas Kling, dass er oft Gedichte lebenden oder toten Dichtern widmet, Leuten, denen er etwas schuldet oder denen er Vertrauen entgegenbringt. Da sind ganz viele Autoren, die auch eben zu den großen Dichtern zählen. Stefan George an allererster Stelle, dann Jandl und Friederike Mayröcker, Pastior, Paul Celan, Konrad Beyer, H.C. Arndtmann und immer wieder Reinhard Priesnitz. Reinhard Priesnitz teilt quasi das Schicksal Thomas Klings. Er ist auch sehr früh an Krebs gestorben, hat allerdings kaum zwei Säcke voll Gedichte hinterlassen. Ganz anders als Thomas Kling, der eben wirklich drei große Bände füllen kann.
Sie klingen jetzt schon so dermaßen begeistert. Ich kann mir vorstellen, worauf das hier hinausläuft. Es sind tatsächlich 2692 Seiten. Ganz genau, ist das jetzt wirklich alles, was er geschrieben hat oder fehlt ein Teil?
Was fehlt, können wir nicht beurteilen, weil das sind die Veröffentlichungen von Thomas Kling. Alles, was jemals irgendwie das Licht der Öffentlichkeit erblickte, ist hier versammelt. Die kritische Ausgabe fehlt noch. Also die Aufarbeitung des Nachlasses, Gedichte, die er verworfen oder nicht veröffentlicht hat, die in Hombroich lagern, die seine Frau wahrscheinlich verwahrt, schützt und hütet. Diese gibt es noch nicht. Also die textkritische Ausgabe könnte noch ein Wissenschaftler aufarbeiten. Das ist jetzt das Volumen dessen, was wir auch vorher hätten finden können, mit viel Mühe in verschiedenen, mehr oder weniger kleinen Verlagen. Das zusammenzutragen ist schon Arbeit genug gewesen.
Das kann ich mir vorstellen. Der Mann hatte ja wirklich sehr verschiedene Seiten. Also der war provokant, furchtlos, poetisch, witzig. Aber gibt es da jetzt so eine Facette, die man hier herauslesen kann, die vielleicht tatsächlich am deutlichsten ist?
Also ich glaube, man muss betonen, dass er anfängt in einer Zeit in den 70er Jahren, wo die Lyrik sich nach innen wendet, wo Gefühlsregungen, Befindlichkeiten wichtig werden, wo Lyrik das Innere in Angriff nimmt und zum Ausdruck bringt. Und das lehnt Thomas Kling ab. Thomas Kling nimmt Lyrik als Instrument, nimmt Sprache als Instrument, um Wirklichkeit zu übersetzen in Sprache. Er betrachtet die Dinge und zwar nicht nur die wichtigen großen Sachen, sondern auch die vermeintlich unbedeutenden kleinen Dinge. Er guckt auf das, was er sieht und macht daraus ein sprachliches Kunstwerk. Und wichtig ist auch, dass er eben nicht nur das Schriftbild ändert. Er schreibt alles wie Stefan George in Kleinbuchstaben, sondern er versucht, eine akustisch-visuelle Ebene zu ergründen. Er nimmt Sprache in all ihren Möglichkeiten. Und das Akustische, das können wir leider nicht mehr reproduzieren, weil Thomas Kling nicht mehr lebt. Aber wer ihn einmal erlebt hat oder das Glück hat, eine seiner Aufnahmen zu hören, er hat seine Lyrik mit einer starken Expressivität performt. Und anders als das die Poetry Slammer tun, die tatsächlich für die Bühne schreiben, hat er diese Ebene hinzugefügt. Und anders als ich das jemals können würde oder irgendjemand das können würde, hat er seine Gedichte akustisch auf die Bühne gebracht. Wir müssen uns leider mit dem Schriftbild begnügen und auch da gibt es genug zu entdecken.
Ich bin eben so ein bisschen drüber gestolpert, als Sie sagten, diese Sammlung ist ja auch chronologisch geordnet. Wie finden Sie das? Also man hätte bei ihm ja zum Beispiel auch thematisch vorgehen können.
Ich habe es gerade schon angedeutet, man verliert sich oft in der Zeit, wenn man diese Gedichte liest. Irgendwann hat man nicht mehr im Kopf, wo wir gerade sind. Aber dann gibt es natürlich so Situationen wie den 11. September 2001. Und da schreibt Thomas Kling ein Gedicht, das diese Erschütterung der Welt aufnimmt. Oder wir sehen irgendwann das letzte Gedicht, das er mit Hilfe seiner Frau verfasst im März 2005. Kleine Pavane heißt dieses Gedicht. Und wenn man mal nachschlägt, was eine Pavane ist ein Schreittanz, der sich langsam von einer Ecke zur anderen bewegt. Und das ist ein wunderbares Bild für den Prozess, der da stattgefunden hat. Denn man muss überlegen, Thomas Kling, vom Krebs gezeichnet, liegt im Bett, schreibt auf einem Klemmbrett mit großer Mühe mit der Hand seine letzten Gedichte, gibt sie seiner Frau Ute Langansky, die wiederum tippt es ab, gibt es ihm zurück und er redigiert. Und so entsteht wie eine Pavane von rechts nach links schreitend langsam das Gedicht. Und es ist eben nicht das Klagegedicht eines Sterbenden, sondern es ist eben immer noch dein sehr wacher lyrischer Ton.
Ulrich Sonnenschein, nach Ihrem Fazit muss ich Sie überhaupt nicht mehr fragen. Das wurde sehr, sehr deutlich. Aber hätten Sie vielleicht noch ein Gedicht dabei?
Oh, ich habe noch ein Gedicht dabei, ja. Da merkt man die Expressivität ein bisschen, um die es Ihnen geht. Und er schreibt natürlich auch über sein Medium. Schlagworte heißt das Gedicht. Du wirst mir mein Wort im Mund verdrehen, ich werde deinem Wort den Kopf verdrehen. Du wirst aus deinem Herzen keine Wörtergrube machen, mir werden die Wörter zum Hals heraushängen. Wir werden uns gegenseitig die Wörter zwischen den Zähnen wegstochern und dann drehen wir unseren Wörtern den Hals um.
Herzlichen Dank, Ulrich Sonnenschein. Wir haben gesprochen über Thomas Kling, Werke in vier Bänden. Der Herausgeber Marcel Bayer in Zusammenarbeit mit Frieda von Amon, Per Trilke und Gabriele Wix. Bei Suhrkamp sind die Bücher erschienen. Insgesamt reden wir hier über 2692 Seiten zum Preis von 148 Euro.
Neue Bücher in HR2 Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de.